Vor kurzem war ich zum Beispiel mit 20 Kindern und Jugendlichen draußen, vom Kindergartenalter bis zum fast jungen Erwachsenen. Und am Anfang war da Chaos pur, Rufen, Durcheinander, kein gemeinsamer Fokus. Und früher hätte ich da sofort versucht zu kontrollieren, laut zu werden, Regeln durchzusetzen. Und stattdessen habe ich diesmal mir kleine Gesten gezeigt. Ich habe Rucksäcke getragen, beim Zeltspannen geholfen, das Feuer gemacht. Ich habe begonnen zu kochen, ohne große Worte. Und nach sammelten sich dann Einzelne ins Feuer. Die ersten halfen, andere folgten. Da spürte ich, da entsteht was, da entsteht Verbindung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Hüest, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge von Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute spreche ich mit einem besonderen Gast, mit Jonathan Dollenmeier. Er nennt sich selbst Lernbegleiter und Raumgestalter für gemeinsames Lernen, für Naturerfahrungen und für innere Entwicklung. Mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern lebt er in Rikon im Tösstal in der Nähe von Winterthur, wo sie gemeinsam einen Ort aufbauen, an dem Menschen sich begegnen, lernen, gestalten und wachsen können, jenseits herkömmlicher Bildungsmodelle. Jonathan interessiert sich nicht dafür, wie viel jemand weiß, sondern wie wach, wie offen, wie lebendig jemand dem Leben begegnet. Er gestaltet Räume, in denen nicht Bewertung im Vordergrund steht, sondern Beziehung. Wo Lernen nicht gemacht wird, sondern geschieht. Im Dazwischen, im echten Kontakt mit sich, mit anderen und mit der Natur. Ich freue mich heute mit ihm über Verbundenheit, Lernräume und die Suche nach dem, was uns im Innersten verbindet und zusammenhält, zu sprechen. Hallo Jonathan, schön, dass du heute mit dabei bist.
Hallo Ivo, danke für deine Wertschätzung und die Gelegenheit, mit dir hier zu sein.
Jonathan, bevor wir richtig ins Gespräch eintauchen, wie immer meine Einstiegsfrage. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Ja, ich war über 10 Jahre als Sekundarlehrer an der Volksschule tätig und habe mit ganz viel Herzblut unterrichtet. Gleichzeitig erlebte ich, wie viele Jugendliche frustriert waren, weil sie sich ständig als nicht genug empfanden. Und das hat in mir etwas ausgelöst, so dass ich mich auf die Suche nach anderen Formen von Lernen gemacht habe und unter anderem den Autoguide und den Erlebnispädagogen gemacht habe. Und damit mit diesem Wissen und diesen Erfahrungen zahlreiche Lager geleitet habe, wo ich gesehen habe, dass einfach draußen extrem viel möglich ist. Mit der Geburt meiner ersten Tochter wurde mir klar, dass das allein aber nicht reicht und ich begann meine Rolle als Lehrperson grundsätzlich zu hinterfragen. Und letztes Jahr habe ich dann den Lehrberuf losgelassen und es ist etwas Neues am Entstehen.
Etwas Neues, das macht mich neugierig, darüber wollen wir heute sprechen. Du sagst Sekundarlehrer, Outdoor-Guide, Erlebnispädagoge und Vater. Du bist tatsächlich mit ganz verschiedenen Hüten oder mit ganz verschiedenen Rollen unterwegs und ich bin mir sicher, das wird ein interessantes Gespräch. Bei der Anmoderation habe ich ja den Begriff Lernbegleiter verwendet und ich habe von Raumgestalter gesprochen, um dich zu beschreiben. Lernbegleiter, Raumgestalter, hilf mir und unseren Zuhörenden auf den Sprung. Was bedeuten diese Begriffe für dich?
Das ist meine aktuelle Selbstzuschreibung, die ich nicht gelernt habe, aber das ist das, was ich, oder so, wie ich mich zurzeit wahrnehme. Ein Lernbegleiter bedeutet für mich, nicht vorne zu stehen und etwas zu vermitteln, sondern neben Menschen zu gehen, mit ihnen zu gehen. Das heißt, für mich aufmerksam zu sein für das, was in ihnen schon da ist und Räume zu öffnen, in denen das wie von Selbstgestalt an. Raumgestalter bin ich insofern, als ich Rahmenbedingungen schaffe, sei es ein Feuerplatz, ein Netz zwischen den Bäumen oder eben eine Atmosphäre der Sicherheit, in denen Freiheit möglich wird. Mein Beitrag ist weniger das Wissen, sondern mehr das Halten. Dafür sorgen, dass Menschen angstfrei ausprobieren, scheitern, lachen und sich selbst wieder entdecken können.
Mir gefällt dieser Begriff halten, einen Raum halten. Ich kenne den Begriff auch, ich habe den schon gehört im Kontext von Outdoor-Trainings. Und jetzt bin ich wirklich interessiert, von dir zu hören, woran merkst du oder woran spürst du, dass ein Raum, ein solcher Lernraum gelungen ist?
Ja, es sind oft die kleinen Zeichen, die Augen, die anfangen zu leuchten. Menschen, die fokussiert an etwas dranbleiben. Und manchmal auch Menschen, die bleiben wollen, obwohl die Zeit schon vorbei ist. Ich selbst merke es daran, dass ich nicht mehr drängen oder anschubsen muss. Als Lehrer habe ich ständig diesen Zwang gespürt. Alle gleichzeitig, alle gleich schnell, alle gleich aufmerksam und so weiter. Heute weiß ich, dass Räume, in denen Menschen wachsen, nicht so funktionieren. Manchmal braucht jemand sofort Nähe, ein anderer zuerst Distanz, Stille. Vor kurzem war ich zum Beispiel mit 20 Kindern und Jugendlichen draußen vom Kindergartenalter bis zum fast jungen Erwachsenen. Und am Anfang war da Chaos pur, Rufen, Durcheinander, kein gemeinsamer Fokus. Und früher hätte ich da sofort versucht zu kontrollieren, laut zu werden, Regeln durchzusetzen. Und stattdessen habe ich diesmal mir kleine Gesten gezeigt. Ich habe Rucksäcke getragen, beim Zeltspannen geholfen, das Feuer gemacht. Ich habe begonnen zu kochen, ohne große Worte. Und nach sammelten sich dann Einzelne ums Feuer. Die ersten halfen, andere folgten. Da spürte ich, da entsteht was, da entsteht Verbindung. Und gelungen ist ein Raum für mich dann, wenn dieses Umschalten wie spürbar wird. Von jeder kämpft für sich hinzu, wir sind Teil eines Kreises, wir gehören zusammen. Da steckt für mich diese Haltung drin, dass jeder Mensch kostbar ist und unabhängig von seiner Leistung und seinem Tempo. Vermutlich hat es auch mit dem zu tun, was Gerald Hüther sagt und immer wieder betont, Menschen entfalten ihr Potenzial dort, wo sie sich sicher und angenommen fühlen. Da kommt für mich auch Marshall Rosenbergs Ansatz sehr gelegen, der genau dort ansetzt, den Menschen zu sehen mit seinen Gefühlen, die Bedürfnisse zu sehen, bei mir, aber auch bei den anderen. Und das gibt wie Sicherheit und man fühlt sich wie gesehen. Wenn es gelingt, entsteht für mich so ein Resonanzraum. Menschen tauchen ab und manchmal gibt es so fast ein kollektiver Flow mit etwas, eben zum Beispiel das Kochen am Feuer, wo plötzlich alle mitmachen und seinen Bienenhaus-Charakter hat, dann trägt mehr nicht mehr die Methode, sondern mehr die Beziehung. Und für mich ist das einer der stärksten Hinweise, dass wir im Kern dessen sind, worum es eigentlich wirklich geht.
Jonathan, das ist interessant für mich, dass du bei Gerhard Hüther anknüpfst. Ich hatte vor Jahren auch einmal Gelegenheit, ein Interview mit ihm zu machen. Du erwähnst Marshall Rosenberg. Er war Anfang der 90er Jahre in Luzern, ich glaube Ende der 80er Jahre und hat noch einen Workshop durchgeführt und ich verstehe dich so, du sagst, das ist so wichtig, die Gefühle zu würdigen oder die Bedürfnisse zu sehen und ich stelle mir vor, bei der Lehrperson selber, aber eben auch bei den anderen und jetzt kann ich noch besser die Verbindung machen zu deinen Beiträgen auf LinkedIn, die mich immer wieder inspirieren. In deinen Beiträgen lese ich dort über den Bau von Gärten, manchmal veröffentlichst du Bilder, du sprichst von diesen Tree-Nets, von diesen Netzen zwischen Bäumen und eben diesen Spielräumen, die du eröffnest und uns deine Projekte zeigst. Aus diesen Beiträgen und Fotos und auch aus unserem Vorgespräch weiß ich, dass diese Sehnsucht nach echter Verbundenheit für dich enorm wichtig ist. Mit Menschen, mit Natur und mit dem, was unter all dem liegt. Und hier bin ich neugierig von dir zu hören, wie sieht dein Alltag aus? Wie zeigt sich diese Sehnsucht bei dir in deinem Leben?
Ja, genau. Es ist wirklich diese Neugier, die mich auch immer wieder antreibt, Dinge auszuprobieren. Und manche würden sagen, Johnny ist einfach ein Macher. Und das stimmt, ich baue wirklich sehr gerne, ich gestalte Gärten, baue Tree-Nets und gestalte Spielräume und mache diverse handwerkliche Projekte. Bin viel draußen unterwegs, mit Menschen oder alleine und organisiere ebenso gemeinsame Lernräume, Events, wo wir uns treffen und gemeinsam etwas lernen. Das Tun gehört zu mir und zeigt sich sichtbar in meinem LinkedIn-Feed, wo ich gerne diese Dinge auch sichtbar mache. In all dem Tun steckt jedoch oft oder eigentlich immer eine tiefere Komponente. Und zwar ist es so diese Sehnsucht, ganz im Moment zu sein, präsent zu sein. Und auch der Wunsch nach echter Verbundenheit. die mit dieser Frage einhergeht, können wir uns sehen, so wie wir sind? Können wir einander diese herzliche Wertschätzung zeigen, auch wenn wir vielleicht anders sind? Und mir kommt in den letzten Monaten immer wieder dieser Satz, ich wünsche mir einen Ort, wo wir leben und sterben können. Das klingt mega poetisch, aber meint eigentlich nur eine Gemeinschaft, die eben trägt bis zum Ende, die nicht einfach irgendwann stoppt und man geht wieder. Oft sind diese Events ja genau so, man kommt zusammen und geht dann wieder. Aber ich wünsche mir etwas Tragendes, das bleibt. Und ich denke da immer wieder an den Tod, nicht aus Angst, sondern mehr als Messlatte. Lebe ich so, dass ich jetzt sterben könnte? Oder renne ich einer Zukunft hinterher, die nie ankommt? Diese Frage hilft mir, den Moment zu kultivieren, bei den Kindern, bei den Nachbarn und Nachbarinnen, bei den Freunden, einfach grundsätzlich bei den Menschen in meinem Umfeld und überall, wo ich gerade bin, draußen am Feuer, bei Sonne und Regen oder auch drinnen, beispielsweise im Morgenkreis, wenn wir uns treffen, in unserem Lernort. Es hilft mir, diese egoistischen Anteile in mir zu erkennen, loszulassen und zeigt mir immer wieder, ich bin Teil von etwas Größerem. Wir sind verbunden miteinander. Also findet man mich zwar oft im Tun, aber auch immer mehr und immer lieber auch auf dem Meditationskissen, wo ich diesen Frieden, ja, und auch diese Freiheit von Gedanken, die mich irgendwo festhalten, kultivieren.
Meditation, das erzeugt natürlich bei mir Resonanz. Ich finde es interessant, dass du das hier erwähnst, weil ich selber ja auch seit etwa 13 Jahren immer wieder gern in die Zen-Meditation eintauche. Ich glaube, dafür eröffnen wir später mal ein eigenes Gesprächsfenster und zeichnen vielleicht eine zweite Episode auf. Ich möchte nämlich mit dir nochmal zu eurem Lernangebot zurückkehren, eurem Lernort, euer Daheim, und möchte von dir hören, wie können wir uns das vorstellen, wie läuft das bei euch, um was geht's da genau?
Also seit den Sommerferien haben meine Frau und ich jeweils Montag, Mittwoch und Donnerstag unser Haus offen für 5 schulpflichtige Kinder, die bei uns lernen dürfen. Sie sind bei uns angemeldet im Homeschooling. Doch nicht nur sie lernen, sondern auch Erwachsene. Meine Frau und ich haben uns entschieden, auf unseren Lohn zu verzichten. Normalerweise kostet auch so ein Homeschooling-Platz 800 bis 1500 Franken. Und wir haben, wie gesagt, wir wollen das eigentlich nicht, sondern wir wollen Verbündete. Wir wollen ein Miteinander, wo jeder sich einbringt. Und die Eltern der Kinder und andere Erwachsene, die sind wie Teil dieses Lernraums und die sind einerseits LernbegleiterInnen und auch Co-LernerInnen, also Mitlernende. Sie beginnen selbst ihr Potenzial zu entfalten und gleichzeitig die anderen Menschen in diesem Raum zu inspirieren und zu unterstützen. Die Eltern bezahlen also eigentlich mit Lebenszeit, könnte man sagen, weil sie die Zeit wie ihnen diesen Raum verschenken. Und da wird wieder diese Sehnsucht sichtbar, oder? Wir haben da erst gestartet und da darf noch ein rechter Weg gehen und noch mehr Verbundenheit entstehen, aber das ist so das, was wir im Moment leben.
Gibt's da so Inspirationen, die dich beeinflusst haben? Gibt's Leute, wo du sagst, da habe ich Gedanken aufgenommen, um jetzt diesen Weg, dieses Projekt, das du uns schilderst, einzuschlagen?
Da gibt's ganz viele Denker, auf die ich gerne auch noch im weiteren Verlauf unseres Gesprächs gern drauf Bezug nehmen möchte. Einer, der im Moment sehr stark mich inspiriert, das ist Eckhart Tolle, ein Mystiker der Gegenwart, könnte man sagen, der mich einfach daran erinnert, dass echte Verbindung eigentlich nur im Jetzt passiert. Also dann, wenn ich wirklich präsent bin und das Denken eigentlich hauptsächlich als Werkzeug benutze und so wie aus dieser ständigen Bewertungs- und Schubladisierungsschlaufe aussteige und in den Beobachtermodus komme, also wo ich nicht den Menschen ständig bewerte, sondern ihn einfach nehme, wie er ist. Und auch die Situationen, die aufkommen, so nehme, wie sie sind. Ist das wie konkret genug für dich?
Das ist wunderbar anschaulich, das ist sehr wohl konkret. Und gibt's denn bei dir Momente im Leben oder jetzt bei dieser pädagogischen Arbeit, bei dieser Co-Learning-Struktur, die ihr da gestaltet, in denen du spürst, ja genau, jetzt gibt's Verbindung, jetzt gibt's echte Verbindung?
Es ist spannend, es überlappt sich eigentlich mit der Frage, wann ist ein Raum gelungen oder wann findet Lernen statt? Das sind oft für mich diese Momente, wo Stille einkehrt, oder Ruhe da ist, manchmal aber auch einfach Gefühle Luft kriegen, sei das ein herzliches Lachen oder aber auch Tränen, die fließen, wenn so ein zufriedenes Dasein ist. Ja, man könnte sagen, eigentlich ist es dann, wenn so unsere Masken fallen, wenn wir nicht mehr in einer Rolle drin stecken und keine Schublade bedienen und genügen müssen, irgendetwas tun müssen, damit wir uns wahrgenommen fühlen, sondern einfach dann, wenn wir sein können mit dem, was gerade in uns lebendig ist. Da kommt für mich so diese Tiefe zum Vorschein. Und ich glaube, das ist eine Sehnsucht, die ganz viele spüren, dass sie sich wünschen, das Loslassen von Rollen und Gedanken über Erfolg und Misserfolg und darüber, wer wir einmal sein wollen. Und ja, ist schön, dieses Jahr gab es schon ganz viele solche Momente. Und für mich sind die sehr kostbar, weil sie nicht planbar sind. Sie sind, wie es Hartmut Rosa sagt, unverfügbar. Das heißt, ich kann einen Raum schaffen, aber schlussendlich ist es nicht etwas, das ich planen kann.
Jonathan, du arbeitest mit Kindern, du bist selber auch Vater. Gibt es Dinge, die du bei deinen Kindern über das Lernen entdeckt hast, die dir kein Seminar je hätte zeigen können, die dir kein Fachbuch hätte erklären können, sondern deine Beobachtung, dein Zusammensein mit den Kindern hat dir das aufgezeigt?
Ja, an der PH, da habe ich Didaktik und Methodik gelernt, wie man Lernen möglichst raffiniert gestaltet. Aber mit den Kindern habe ich gemerkt, dass Lernen oft anders funktioniert. Da gibt es für mich verschiedene Aspekte, die wichtig sind. Einerseits meine Begeisterung. Wenn ich selbst Leidenschaft spüre und sie auch auslebe, dann habe ich schon oft erlebt, dann entsteht ein Sog. Ein ganz konkretes Beispiel. Meine älteste Tochter, die will immer wieder draußen übernachten. Nicht, weil ich ihr gesagt habe, so, lass jetzt, pack deine Sachen, wir gehen in den Wald. Sondern irgendwann ist es einfach gewachsen, diese Freude. Und es ist auf sie übergesprungen und zugleich, also ist es einerseits die Begeisterung, die trägt, aber auch die Beziehung. Das ist ein gemeinsames Erlebnis, das wir teilen und das uns verbindet. Genau. Da zeigt sich für mich eben das Lernen passiert dort, wo Begeisterung und Beziehung zusammenkommen. Und da ist für mich auch André Stern eine Inspiration, der immer wieder betont, Kinder lernen am besten aus Begeisterung. Ein zweiter Aspekt ist für mich das Thema Langeweile. Sie ist nicht gefährlich, sondern für mich fruchtbar. Wenn ich nicht sofort ein Programm hinstelle, entstehen für mich oft die besten Ideen. Peter Gray ist auch ein Autor, der viel über Spiel und Freiheit redet und er glaubt auch, dass dort, wo ich Langeweile zulasse, viele kreative Spielmomente entstehen können, die kein Erwachsener hätte inszenieren können. So zum Beispiel meine Töchter, die vor 2 Wochen, glaube ich, die Küche ausgeräumt haben, lauter Töpfe und Kochkellen rausgenommen haben und ein Stomp-Parcours hergestellt haben, also sozusagen ein mobiles Schlagzeug. Überall haben sie drauf gehämmert und im Takt versucht, Musik zu machen. Und solche Momente, die gibt's für mich nur, wenn Raum da ist, wenn also so eine Art Ja-Kultur da ist. Wenn ich nicht reflexartig zu allen Ideen Nein sage, weil sie mir gerade nicht in den Kram passen. Gestern kam zum Beispiel meine ältere Tochter vom Waldmorgen nach Hause. Draußen haben sie vielfarbige Blätter gesammelt. Drinnen begann sie dann ohne Instruktion Laubblätter zu zeichnen, auszumalen, auszuschneiden und zusammenzukleben. Und irgendwann kam sie zu mir und sagte, hey, schau mal, ich habe eine Herbstdeko gemacht.
Mich beeindrucken deine Beispiele. Ich musste jetzt schmunzeln, als du von diesem Perkussionskonzert bei dir in der Küche erzählt hast, Jonathan, weil ich bin ja auch Vater, mein Sohn ist inzwischen 28, die Tochter 18 und ich erinnere noch, da gab es so einen Moment, wo wir Eltern in der Küche waren, wir wollten kochen und die Kinder sind um die Beine gewuselt und wir wollten so jetzt einfach kochen und mal Ruhe haben und dann hatten wir aber so eine geniale Idee, dass wir unten beim Kühlschrank eine Schublade, die bisher wenig gebraucht war oder unterhalb des Backofens, die haben wir vollständig mit so Tupperware, mit so Plastik, Schüsseln und Deckeln und auch ein bisschen Besteck und Holzlöffeln haben wir die ausgestattet, richtig viel Material. Und das war dann später von unserem Sohn und dann später auch bei meiner Tochter wirklich so eine Situation, wo sie in der Küche war, dort ihre Schublade hatte. Und insbesondere der Sohn hat oft eine richtige Autobahn aus der Küche heraus in den Korridor, in die Stube gebaut und wieder zurück. Und es war wunderbar und die haben wir manchmal auch 2-3 Tage stehen lassen, dass er die anderen Freunden zeigen konnte, die dann weitergebaut haben. Und diese, für mich ist das auch so ein bisschen Ja-Kultur, statt dass wir da immer sagen, nein, geh jetzt raus, mach was anderes oder lass das, dass wir das halt umbauen. Ich glaube, das war so 1 oder 2 oder 3 Jahre, wo diese Schublade Bedeutung hatte. Und dann später haben wir der Schublade wieder einen anderen Zweck zugeordnet. Aber dieses Annähern und auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen, ich glaube, das hat allen Beteiligten gut getan.
Ja, genau. Ich finde das auch wunderbar, wie du das beschreibst. Also genau, das sind diese Momente, wo wir kurz durchatmen und merken, ja, lassen wir es doch zu. Ich frage dann jeweils mich selbst, was wäre jetzt das Schlimmste, was passieren würde? Chaos, okay, das lässt sich aufräumen, oder? Genau. Ja, für mich hat das Lernen von den Kindern auch noch einen anderen Aspekt. Das, was du vorher gesagt hast, oder? Mit diesen 2-3 Jahren war es von Bedeutung. Dieses Zyklische, oder? Es ist nicht einfach linear. Er hat dann nicht jede Schublade, dann kommt die 2. und 3. Schublade und so weiter, oder? Sondern es ist ein Herantasten. Heute Lust, morgen nicht, in 2 Wochen wieder. Das Aushalten, diesen Rhythmus nicht zu stören, das ist wie eine Lektion, die ich jetzt auch mit meinen Kindern gelernt habe und immer noch am Lernen bin. Es ist nicht so, dass ich das einfach kann, sondern es ist immer, ich muss mich immer wieder dran erinnern. Und zuletzt glaube ich auch, dass meine eigene Haltung den Raum prägt. Wenn ich ruhig bin, überträgt sich diese Gelassenheit. Und da kommt die Meditation wieder ins Spiel für mich. Wenn ich gestresst bin, dann spüren das die Kinder sofort. Und der Aspekt der Co-Regulation, das ist für mich extrem wichtig. Und diese Dinge, die habe ich in keinem Seminar gelernt, sondern on the go.
Im Leben on the go, in deiner Familie mit den Kindern. Jonathan, ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass du dort auch erwähnt hast und auch in deinen LinkedIn-Beiträgen lese ich das manchmal heraus. Es geht darum, dass wir vielleicht mal probieren, Teil von etwas zu sein, das bleibt. Und bei mir kommt so das Bild wie ein Baum, den man pflanzt. Und Menschen, die nach uns geboren werden, werden sich am Baum erfreuen und vielleicht die Früchte genießen können. Meine Frage an dich, welche Spuren möchtest du hinterlassen?
Wenn ich über Spuren nachdenke, dann geht es mir nicht um einen Namen oder ein Projekt, das mit mir verbunden bleibt. Mir geht es um etwas Tieferes, um die Haltung. Ich wünsche mir, dass Menschen durch das, was ich tue, erfahren, dass sie Teil von etwas Größerem sind. So wie du es genannt hast, oder? Dass wir nicht isoliert nebeneinander stehen, sondern verbunden sind miteinander, mit der Natur, mit dem Leben. Ich wünsche mir, dass Orte bleiben, die das sichtbar machen. Das kann ein Feuerplatz sein, an dem Menschen zusammenkommen. Ein Garten mit einem Baum, wo die Kinder Früchte pflücken. Mit einem Baum, der von jemandem anderen gepflanzt wurde. Ein Netz, das Geborgenheit schenkt. Solche konkreten Spuren sind wichtig, weil sie Begegnung ermöglichen. Resonanz ermöglichen. Aber noch wichtiger ist mir, dass die Haltung dahinter bleibt, dass wir uns gegenseitig sehen mit Wertschätzung und Echtheit. Auch im Streit, auch in den Aufs und Abs des Lebens. Und das ist gerade das, was in unserer heutigen Zeit so unter Druck ist. Und ich glaube aber, es ist nicht nur meine Sehnsucht, sondern bei ganz vielen eine tiefe Sehnsucht nach einer Gemeinschaft, in der wir ehrlich sein dürfen, ohne Masken, ohne Rolle, ohne Schublade, wo wir uns verschenken können, weil wir spüren, mein Leben ist Teil von etwas Größerem. Und für mich, ich habe schon gesagt, ist der Tod da wie ein Kompass, weil ich mich oft frage, lebe ich so, dass ich jetzt sterben könnte? Nicht aus Angst, sondern weil es mich erinnert, dass ich nicht wegrennen will in Konsum, in Ablenkung, Erfolgsdenken, Bestätigungssucht, sondern wirklich hier sein will. Die Spur, die ich hinterlassen möchte, ist darum wie zweifach eigentlich, könnte man sagen. Orte, die bleiben, ganz konkret und greifbar, und eine Erfahrung, die andere weitertragen. Da habe ich mich gespürt, da habe ich Verbindung erlebt, da war tiefe Gegenwärtigkeit. Wenn das für mich passiert, dann habe ich mich verschenkt. Und am Ende wünsche ich mir, sagen zu können, ich habe mein Leben ausgegossen, bis zum letzten Tropfen, als Vater, Freund, als Mensch, bei dem andere ankommen dürfen.
Jonathan, wunderbar. Was du sagst, erzeugt bei mir gerade ganz viel Resonanz. Und gedanklich knüpfe ich an dieses Podcast-Gespräch, das ich zur Vorbereitung gehört habe, das du mit Martin Permatier produziert hast. Martin Permontier ist ja Experte für Selbst-, Team- und Organisationsentwicklung. Und jetzt, wo wir über Martin sprechen, kommt mir eben in den Sinn, dass ich schon länger auch mit ihm plane, ein Podcast-Gespräch hier bei Education Minds aufzuzeichnen. Ich will ihn wieder kontaktieren. Und in diesem Gespräch mit ihm hast du aber gesagt, dass es eben nicht die Ergebnisse sind, sondern dich interessiert das Dazwischen. Und dieses Dazwischen, bei mir kommt gerade der englische Begriff hoch, so in between. Was meinst du genau mit diesem Dazwischen und wie hältst du diesen Fokus in einer extrem nervösen und zappeligen Welt, die so sehr auf Effizienz und Leistung schaut?
Ja, mit dem Dazwischen meine ich die Momente, die sich nicht planen lassen. Hartmut Rosa nennt das eben diese Unverfügbarkeit. Das ist nicht das Ergebnis, nicht das Ziel, nicht das Abhaken einer To-Do-Liste, die entscheidend ist, sondern die Zwischenräume, dort, wo Verbindung entsteht. Da, wo Menschen wirklich präsent sind, wo ein Gespräch plötzlich Tiefe bekommt, wo ein Kind von innen heraus Feuer fängt für etwas, ohne dass jemand sagt, jetzt musst du aber. Ich habe gemerkt, dass diese Zwischenräume entscheidend sind. Und ich sage ein Beispiel, beim Treenet spannen, da hast du am Schluss ein Netz, da hast du ein Produkt. Aber der eigentliche Wert liegt für mich viel tiefer, nämlich im gemeinsamen Knoten, im Helfen, im Entspannen auf dem Netz, im Lachen, im gemeinsamen Essen und so weiter. Und in einer Welt, die ständig nach Effizienz schreit, versuche ich bewusst den Fokus wie zu verschieben auf das. Ich versuche Strukturen zu bauen, die diesen Freiraum ermöglichen. Rituale, die uns kurz innehalten lassen, bevor es losgeht. Ich versuche die Haltung zu leben, dass der Mensch wichtiger ist als die Messbarkeit. Es ist nicht einfach, weil auch in mir der Leistungsgedanke ist, zeig doch endlich mal ein Ergebnis, beweis dich, los, damit solltest du Geld verdienen und so weiter. Aber immer wieder erinnere ich mich daran, die schönsten und nachhaltigsten Erfahrungen sind genau dort entstanden, wo keiner etwas beweisen wollte. Das Dazwischen ist für mich ein Resonanzraum dort, wo wir nicht etwas machen, sondern wo es einfach passiert. Und genau da liegt für mich die eigentliche Kraft des Lernens.
Ich stelle mir vor, dass wir ganz am Ende der Podcast-Reihe, wo wir ja immer den Namen, die Webseite, LinkedIn nochmal aufsetzen, auch das Buch von Hartmut Rosa, du hast ihn verschiedentlich erwähnt, Resonanzpädagogik, wir bauen das da auch noch ein. Und wenn wir jetzt hier im Gespräch unterwegs sind, in der Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung, mich interessiert von dir zu hören, angenommen, du hättest nur eine Stunde Zeit, um einer Gruppe von Lehrkräften oder Eltern deine Erfahrungen weiterzugeben, gibt es da einen Kernimpuls, wo du sagen würdest, genau das, das ist der Kern, die Basis, das ist ein wichtiges Element meiner Erfahrungen?
Ja, ich glaube, ich würde keine Methodenkoffer mitbringen. Ich glaube, mein Kernimpuls wäre diese Gegenwärtigkeit, das Ganze ins Jetzt kommen. Spüren, was wirklich wichtig ist, mit dem Bewusstsein eben, dass das Leben vergänglich ist, es kann heute zu Ende sein. Deins, meins, das der dir anvertrauten Schüler und Schülerinnen. Und ich glaube, da liegt ganz viel Tiefe drin. Wenn wir uns ihr stellen, wenn wir den Mut haben, da wie rauszukommen aus unserem Hamsterrad und da hineinzuhören. Ich würde nicht viel erklären, sondern versuchen, einen Moment der Präsenz erlebbar machen. Zum Beispiel gemeinsam kochen am Feuer oder eine Wahrnehmungsübung in der Natur. Einfach hinschauen, was klingt in mir an, jenseits von diesem richtig-falsch-Denken und den Schubladen und Kategorien, die wir über Jahre angewöhnt haben und Lehrpersonen, ich schließe mich da ein, haben viele solche Kategorien. Und ja, doch ist Wahrnehmung wie immer individuell. Und mein Impuls wäre da deshalb, finde selbst wieder einen Weg, ganz im Jetzt anzukommen. Einen Menschen so zu sehen, wie er ist, mit seinen Gefühlen, mit seinen Bedürfnissen, ohne ihn zu bewerten. Dort beginnt für mich so diese auch wahre Demokratiebildung. Nicht indem wir junge Menschen in eine Form pressen, sondern indem wir ihnen unsere ganze Hingabe und Aufmerksamkeit schenken. Das können wir nur, wenn wir selbst loslassen und wirklich präsent sind. Nicht in unserem Ego-Denken, sondern wir uns ganz da hineingeben können, auch ins Miteinander, ins Gegenüber.
Jonathan, lass mich an dieser Stelle mal einen Moment zusammenfassen. Was sind wichtige Erkenntnisse, die wir heute mitnehmen können? Ich schaue hier auf meine Notizen. Ich habe mir ganz viel aufgeschrieben. Ich versuche, drei Punkte aufzugreifen aus diesem Gespräch. Ich habe verstanden, für nachhaltiges Lernen braucht es Kontakt, und zwar richtigen, echten Kontakt. Nachhaltiges Lernen geschieht nämlich nicht durch Druckprüfungen oder überstrapazierte große Lehrpläne, sondern eben in Momenten, in denen Menschen einander wirklich begegnen und möglichst viel Natur Teil von diesem Lernprozess wird. Dann habe ich zweitens aufgeschrieben, wenn wir versuchen, solche einladenden Räume zu gestalten, dann eröffnen wir Möglichkeiten. Du hast von diesen Tree-Nets, die du im Wald baust, erzählt, von Gärten, die du umgestaltest, oder einen Essensplatz, den du einrichtest. Und das sind alles wunderbare Situationen, alles wunderbare Möglichkeiten, um solche Lernprozesse mal anzustoßen, ohne genau zu wissen, wohin die gehen. Und das sind eben Situationen, die Beziehungen ermöglichen, Neugierde zulassen und Lebendigkeit fördern. Drittens habe ich mir aufgeschrieben, der von dir heute vorgestellte Ansatz, du knüpfst bei Hartmut Rosa, bei Gerald Hüter an, bei Marshall Rosenberg und seiner gewaltfreien Kommunikation. Im Prinzip geht es hier auch um einen Sinn, der über Generationen hinausgeht. Wenn es uns heute gelingt, solche einladenden, vielleicht auch naturnahe Lernräume aufzubauen, im Prinzip pflanzen wir dann auch im übertragenen Sinn Bäume, deren Früchte später andere ernten werden. Und Bildung wird so zu einem Beitrag, der im Idealfall sogar weit über das eigene Leben hinausreicht. Was sind deine Gedanken dazu? Gibt es Ergänzungen von dir?
Für mich ist die Ergänzung noch vielleicht zum Schluss diese totale Gegenwärtigkeit, wo mein Denken nicht mehr ständig dazwischen funkt und mir die Vergangenheit auftischt oder ich Angst vor der Zukunft habe, sondern wo ich einfach bewertungsfrei wahrnehme und in diese herzliche Verbindung gehe. Das ist für mich sehr, sehr wichtig.
Das ist doch ein fantastisches Schlusswort, Jonathan. Wo findet man Informationen zu deinen Angeboten und wo kann man sich mit dir verbinden?
Ich bin auf LinkedIn aktiv und auf meiner Webseite www.dussedihai.ch, und da findet man Angebote, die ich zur Verfügung stelle.
Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Jonathan. Ich wünsche dir und deinen Kolleginnen und Kollegen und den Kindern von eurem interessanten Lernprojekt weiterhin alles Gute.
Danke dir herzlich, Ivo, auch einfach für das Sichtbarmachen und das wunderbare Gespräch mit dir. Ganz eine gute Zeit, Ivo.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com. und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.